Happy Shooting, Folge 496, Doppelnippenzange.
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ich kann jetzt kaputte Geschirrspüler fotografieren.
Und riechen.
Und riechen vor allen Dingen. Geruchsfotos, die müssten noch erfunden werden.
Dein Geschirrspüler ist abgeraucht. Während der Sendung ist er abgeraucht.
Einfach kaputt gegangen.
Scheiße. Total super.
Mist.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ich wollte gerade fragen, was ist denn für ein Fabrikat? Aber ich glaube, heutzutage sind die eh alle aus einer Fabrik, oder?
Die sind, glaube ich, alle aus einer Fabrik. Ich müsste jetzt nachgucken, aber was ganz Übliches. Aber die eh alles ein Rotz.
Also damals, glaube ich, noch nicht so. 10, 15 Jahre hast du gesagt, ist das alt.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man sich heute so einen Geschirrspüler kauft, dann gibt es da außen unterschiedliche Hersteller drauf, aber es ist, glaube ich, alles nur noch ein großer Konzern.
Ja, es ist irgendwie Siemens, Dingensbums, irgendwas. Also na, ist auch wurscht.
Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr es wisst. 496 ist die Nummer.
Ich sollte mich vielleicht einfach darauf spezialisieren, kaputte Küchengeräte zu fotografieren. Ich glaube, da ist ein Markt.
Was geht denn sonst noch alles kaputt?
Ja, weiß ich nicht. Du hast vorhin schon was von Trockner erzählt. Da bin ich ganz froh, dass unser noch läuft. Ja. Kühlschrank ist auch nicht mehr der jüngste, sag ich mal. Der Herd ist auch schon ziemlich alt. Also Leute, drückt mir mal die Daumen, dass jetzt nach diesem Gerät nicht noch drei andere kaputt gehen.
Am besten jetzt umziehen. Woanders hin?
Nein, jetzt habe ich Internet.
Einfach
jetzt
bleib
ich hier.
Jetzt bist du für den Rest deines Lebens festgenagelt mit der schnellen Leitung.
Hier bleib ich jetzt. Hier kriege ich mich jetzt keiner weg.
Ich kann mir so vorstellen, wie drei Menschen versuchen, Boris aus der Wohnung zu zerren und er krallt sich so an den Router. Nein!
17 Jahre habe ich auf dieses Internet gewartet. Jetzt bleib ich hier. Gibt's ja nicht. Ja. Keine 17 Jahre habe ich gewartet auf das Geräuschrätsel von Carsten, mit dem wir mal die Sendung hier starten wollen. Ich fahre hier mal die Musik einfach mal so mit einem Schlag auf Null. Und wo habe ich das denn? Hier.
Holy shit.
Okay.
Ja, was das war, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht geguckt, aber was das war, erfahrt ihr am Ende dieser Sendung. Bleibt also dran. Wir nehmen diese Sendung vorher auf, weil ich jetzt gerade im Moment mich im Süden Deutschlands bewege, wenn diese Sendung rauskommt. Und deshalb nicht aufnehmen kann. Deshalb müssen wir die vorproduzieren. Aufnahmetermin ist der 7.2. und 2017. Und wer da jetzt live zuhören sollte gerade, der darf gerne Fragen reinwerfen. Entweder in den Slack auf dem Kanal HS Fragen oder Twitter mit dem Hashtag HS Frage oder Google plus Facebook. Und wir gehen am Ende der Sendung mal drauf ein. Und ja, das geht halt nur, wenn man live zuhört. Und ja, wir fangen mal mit der Sendung an. Urheberrecht.
Von Stefan.
Stefan hat mir was geschickt und zwar, ich glaube, das hatten wir schon mal, aber da war es noch nicht klar, wo es hingeht. Da gibt es einen Fotografen, das ist ein Artikel aus dem Standard aus Österreich.
Österreich.
Und da gibt es einen Fotografen, der, ja, also namens Horvath, der hat im Jahre 2011 im Auftrage des Sofitel, das ist also ein Hotel, Wiener Hotel Sofitel, Teil der Accor-Gruppe, hat er Fotos gemacht. 7 Stück. Mhm. Und die, das Hotel hat die dann eben lizenziert für 3 Jahre, für Werbezwecke. Das Ganze war auf Österreich beschränkt und für Internet, Broschüren, Anzeigen bis A5. Und das Ganze für 5.000 Euro. Und jo, das war
nach einem normalen Deal.
Das ist für zielgerichtete Fotografie, für solche Sachen ist das normal. Auch das mit der Lizenzierung ist normal, dass man sagt, wir vereinbaren jetzt, wie und wann, in welchem Umfang diese Fotos verwendet werden dürfen und danach nicht mehr, oder ihr müsst neu lizenzieren. Und das ist eigentlich so der übliche Deal meistens. Mhm. Und den hat er gemacht, und dann entdeckte er zufällig eines seiner Bilder ganz groß in einer Schweizer Sonntagszeitung. Also eins von diesen Bildern.
Hoppala.
Und das war erstmal eine Überraschung. Und darauf folgten dann monatelange Recherchen. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Fotos weltweit in hundertfacher Ausführung erschienen sind. Überall. Also wir reden hier von sowas wie Harper's Bazaar, New York Times, The Telegraph, El País, Kundenmagazine für Air Berlin, Aeroflot und Finnair, Dutzende heimische Print- und Online-Titel, und sein Anwalt sagt, die Werke seien auf mindestens 170 Covern gelandet.
Aber jetzt, wie kann das passieren? Jetzt haben die anderen ja das bestimmt nicht aus dem österreichischen Hotel raus kopiert aus der Anzeige, sondern die müssen ja irgendwie an die Originale gekommen sein, ne?
Nein, das Hotel hat die weitergegeben. Das sind wohl alles Artikel im Zusammenhang mit diesem Hotel gewesen.
Das heißt, das Hotel hat es weiterverkauft.
Das Hotel ist wohl ein bisschen was Besonderes, weil das so von Medienkünstlern gestaltet wurde. Das ist also irgendwie mehr so ein Kunstwerk. Und auch die Hotelgruppe selber hat die Fotos nach dem Ablauf der Nutzungsfrist weiterverwendet und hat sie dann eben auch hochauflösend Dritten zur Verfügung gestellt. Und das Copyright auf den Bildern, die weitergegeben haben, stand dann plötzlich eben mit Sofitel, Vienna, Stephansdom.
Auch noch. Okay.
So, der Artikel ist echt spannend. Da geht es also weiter, dass sie das Hotel erstmal auf diese hundertfachen Urheberrechtsverletzungen aufmerksam gemacht haben. Mhm. Und die haben dann ein Vergleichsangebot vorgelegt auf 1 Million plus Gerichtskosten.
Ja.
Darauf hat das Hotel anscheinend mit einem ein angemessenes Entgelt angeboten in Höhe von 300 Euro.
Pro Bild.
Steht hier in Höhe von 300 Euro.
Also absolut. Also
ich lese hier nur den Artikel. Okay. Ne? Wenig später dürfte denen dann allerdings das Ausmaß bewusst geworden sein, weil es dann wohl einen umfassenden Generalvergleich in dem wurden wohl 400.000 Euro zunächst angeboten, dann 550.000 Euro, inklusive aller angefallenen Kosten.
Okay.
Die haben das abgelehnt.
Also das Hotel hat das abgelehnt? Okay.
Nein, der Fotograf hat das abgelehnt. Sagt, nö, es reicht nicht.
Okay.
Der Anwalt sagte wohl im Juni dann, dass allein die Gerichts- und Anwaltsgebühren bisher schon 120.000 Euro ausgemacht hätten. Feier. Und dann wurde währenddessen weitergesucht, und es wurden noch weitere zahlreiche Veröffentlichungen gefunden, und das jetzt ist das wohl durch. Es gab also dann doch eine Betrugsanzeige an die Staatsanwaltschaft, und weil die wohl eben auch elektronisch, also in den EXIF-Daten oder in den Metadaten noch die den Urheber entfernt hatten. Und das Ganze scheint jetzt wohl ein Präzedenzfall zu sein. Und die haben wohl stillschweigend vereinbart über die Höhe und den Ausgang.
Es gab aber einen Vergleich, ne?
Geht davon aus, dass es sich bis zu 1 Million Euro bewegen kann.
Ja, gut, das ist aber auch schon ein bisschen dumm. Ich glaube, da hatten wir damals schon spekuliert, wie sowas wohl passieren kann, ob da vielleicht irgendjemand nicht Bescheid weiß, ob irgendwo die Vertragsvereinbarung, also die Rechte, die Verwendungsrechte, dass die nicht sauber dokumentiert sind, und jemand sagt, Mensch, wir haben hier einen Fundus von tollen Bildern, natürlich könnt ihr die kriegen zu unseren üblichen Konditionen, dass das Hotel das einfach dann weitergibt, dass es vielleicht gar nicht Absicht war. Aber das klingt ja dann schon, wenn dann als angemessenes Entgelt 300 Euro angeboten werden, klingt das ja schon so, als ob die da schon irgendwie, also wenn einem das wirklich peinlich ist, dann macht man ein vernünftiges Gegenangebot, oder? Also wirklich.
Ja, sie haben einfach Scheiße gebaut.
Ja, und ganz offensichtlich.
das Resultat sieht man hier. Also liebe große Firmen, wenn ihr solche Dinge tut, wenn ihr Bilder lizenziert machen lasst, anfertigen lasst, dann achtet da bitte drauf, ne? Sonst kann es teuer werden. Also in diesem Fall ist es tatsächlich scheiße teuer geworden wohl.
Kann das mal einer mit meinen Fotos machen, dann könnte ich mir einen neuen Geschirrspüler. Das ist ja eine andere Geschichte. Wahnsinn. Ja. Nicht schlecht. Ja, Stefan, danke für das Update. Ich kann mich nämlich dunkel erinnern, dass wir das Thema mal hatten. Und schön zu sehen, wie es ausgegangen ist. Schade, dass keine Zahl nach außen gedrungen ist, wie viel denn jetzt tatsächlich geflossen ist.
Naja, also es sind garantiert mehr als die 550.000, die angeboten waren. Davon kannst du, glaube ich, ausgehen.
Kann man zumindest vermuten. Sicher ist es nicht. Ne? Könnten jetzt auch vielleicht 550 plus die Anwaltskosten.
Naja, und eben die Betrugsgeschichte mit der Veränderung der Metadaten.
Das ist schon bitter.
Oh Mann, ey. Das ist irgendwie die Gerechtigkeit hat gesiegt. Das ist doch.
Also für die Fotografen unter euch, wenn ihr Aufträge macht, klärt. Das ist ganz wichtig. Klärt, bevor ihr das Shooting macht, bevor ihr den Auftrag annehmt, klärt ganz klar damit ab, was euer Auftraggeber mit diesen Bildern machen darf. Das liegt an euch, das einzuschränken, und es liegt am Auftraggeber, zu sagen, was er damit machen möchte und ob er mit den Bedingungen einverstanden ist. Das könnt ihr aushandeln. Das könnt ihr so komplex wie möglich machen. Das könnt ihr so einfach wie möglich machen. Ich halte es immer sehr einfach, aber macht das und fixiert das im Zweifel auch schriftlich. Ich schreibe das zumindest auf die Rechnung immer nochmal mit drauf, was mit diesen Fotos gemacht werden darf, dass es schriftlich klar ist. Macht das, weil nur wenn ihr da was schriftlich fixiert habt, habt ihr dann auch die Möglichkeit, bei solchen Dingen dagegen anzugehen. Tja, tolles Ding. Du, der Michael, hat auch was Tolles geschickt.
Mhm.
Und zwar ist ja nun seit kurzem ein neuer so-called President.
Wieso? Der ist offiziell Präsident. Also muss man so.
Das ist eine Person, die auch von einem so-called Judge twittert, wenn das Gericht sich gegen seine Entscheidung stellt, weil seine Entscheidungen nicht rechtens sind. Deswegen sage ich mal ein so-called President. Aber um den soll es gar nicht gehen. Es ist auf dem Link, den uns der Michael geschickt hat, zwar ein Link zu dem neuen Präsidenten, aber unter diesem kurzen Text ist eine schöne Bilderstrecke von Barack Obama. Und da schreibt er hier, dass er eben einen interessanten Link gefunden hat und dass Donald Trump eine neue Fotografin hat. Das ist der Aufhänger von diesem Bericht. Aber er sagt, es ist ihm relativ wurscht. Cool finde ich die Fotostrecke weiter unten auf der Seite Behind the Lens 2016 Year in Photographs mit Barack Obama, ist schon eine coole Socke. Sind ein paar coole Bilder mit dabei, da wird es Trump-Fotografin schwer haben, mitzuhalten.
Das sind Fotos von Pete Souza, der Haus- und Hoffotograf von Obama war und der im Prinzip quasi vollen Zugang hatte dort und immer dabei war. Ich habe mal so einen Bericht gelesen, wo der so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, was er alles wie so ein typischer Arbeitstag aussieht oder eben wie mancher Arbeitstag aussieht, weil typische gibt's da nicht. Und das war schon interessant. Der übrigens die ganze Zeit übrigens mit Canon fotografiert hat. Nur so, Hüstel.
Ja, nun, kann man ja machen, ne?
Und der hat einen interessanten Stil. Also so, ich mag den Stil ganz gut. Zum Beispiel das eine Bild hier mit der Air Force One, wo Obama da unten, die so ganz unten am Rand klebt und oben der große Himmel, viel Negative Space mit Wolken und so. Das sind so Kompositionen, die mir echt gefallen.
Aber das ist halt toll. Das haben die seit erst ein paar Jahren, dass die Präsidenten so einen Fotograf mit dabei haben, quasi als pressewirksame Öffentlichkeitsarbeit.
Ist das nicht schon seit Nixon so gewesen?
Das ist noch nicht. Du hattest immer mal einen Fotografen da, aber das ist jetzt wohl, habe ich gelesen, seit ein paar Jahren so, dass du einen permanenten Fotografen hast.
Das ist aber keine Pflicht, das ist mehr so eine Übereinkunft. Das suchen
die sich selber aus irgendwie mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Und die haben halt auch gemerkt, dass du in den Medien irgendwie besser ankommst, wenn du mal so einen Behind-the-Scenes-Blick hast oder wenn du bei bestimmten Anlässen eben auch Material da hast, wo du auch selber Einfluss drauf hast natürlich, was du rausgibst. Das ist ganz, ganz spannend. Und er hat da wirklich ein paar Möglichkeiten genutzt, weil wenn du regelmäßig immer an demselben Ort bist, das ist ja Chris, das hast du schon mal vorgeschlagen, wenn man mal was lernen will, einfach aus dem Fenster gucken, sich einen Punkt suchen und den zu verschiedenen Tageszeiten fotografieren und gucken, was macht das Licht damit? Wie ist es, wenn es bewölkt ist? Wie ist es, wenn es sonnig ist? Und so weiter. Und dieser Fotograf mit Obama hat das natürlich auch für sich genutzt, weil wenn er dann irgendwo, was weiß ich, im Oval Office oder sowas ist, da ist er ja zu diversen Tageszeiten bei diversen Wetterbedingungen. Und da sind halt ein paar Aufnahmen dabei mit unfassbar geilem Licht und richtig coolen Kontrasten. So richtig so ein Streiflicht von schräg hinten, vorne alles silhouettenartig dunkel. Man würde das mit einigem Aufwand so mit künstlichem Licht setzen und so blitzen oder eben im Film so ausleuchten. Und das ist alles mit Tageslicht so gemacht und einfach zur richtigen Uhrzeit am richtigen Ort. Also Wahnsinn. Also ich finde, man kann von diesen Fotostrecken eine ganze Menge lernen. Wir hatten schon mal eine Fotostrecke von Barack Obama, meine ich, verlinkt. Wir verlinken diesen hier, weil da sind Bilder dabei, die ich jetzt noch nicht kannte. Da sind streckenweise Bilder dabei, da kenne ich die Videos.
Obama im VR-Headset, cool.
Ja, genau. Also streckenweise kenne ich da Videos von, zum Beispiel mit so einer ganz alten Dame, die ist, glaube ich, über 100 Jahre alt. Und die wollte mal dem Präsidenten nochmal die Hand schütteln und ist dann eingeladen worden, ist zu Besuch gekommen. Und die war eine herzensgute Frau, die hat sich gefreut, die hat gelacht und dann hat sie noch getanzt mit ihm da. Also super. Und da sind eben, das ist zumindest dieses eine Bild davon dabei.
Übrigens, wer auch noch mal einen Blick hinter die Kulissen haben möchte von der letzten Präsidentschaft. Ich habe da einen Podcast entdeckt, den ich total geil finde. Pod Save America heißt der. Also so wie God Save America, ja, ja. Aber Pod Save America. Und da sind jetzt die letzten beiden, also vorletzte Folge, He Has a Lot of Edits, also ist Englisch, das sind die Redenschreiber von Obama, die da mal so erzählen, wie das abgegangen ist. Das war echt spannend. Also wirklich cooles Zeug für alle, die da so ein bisschen Interesse daran haben.
Alles klar.
So als Tipp am Rande. Tja,
gut.
Der Markus hat uns einen Audiokommentar geschickt.
Das ist diese hier.
Ja, hallo ihr beiden und alle da draußen. Ich habe mal eine Frage. Ihr habt vor kurzem über die Anschaffung eines MacBooks gesprochen. Jetzt redet ihr von 13 Zoll Bildschirmgröße, von 12 Zoll und so weiter. Ich bin vor 2 Jahren extra, habe ich mir ein größeres Laptop gekauft und bin von 15 auf 17 Zoll hochgegangen, allerdings ein Windows-PC. Und ich denke, wie schafft ihr das eigentlich mit 13 Zoll oder noch kleiner, eine vernünftige Bildbearbeitung zu machen oder überhaupt was Vernünftiges auf dem Monitor zu sehen? Habe ich da irgendwie einen Denkfehler mit einer besseren Auflösung bei den MacBooks oder wie kommt das? Das wäre klasse, wenn ihr mir da mal ein bisschen was zu sagen könnt. Schönen Gruß aus dem Landkreis Nienburg. Bis dann, euer Markus. Tschüss.
Ja, der Trick ist doch ganz einfach. Man kann ja ranzoomen und immer so in Kacheln bearbeiten.
Ja, genau so macht man das. Naja, man muss, glaube ich, so ein paar Sachen mal so auseinandernehmen. Also das eine ist, wenn es ein MacBook mit Retina-Display ist, dann hat man ja im Prinzip so diese virtuelle Bildschirmauflösung. Mhm. Das heißt, man kann auch tatsächlich das dann so klein einstellen alles, dass auch wirklich viel drauf passt. Dann braucht man aber sehr gute Augen.
Oder das man ist muss so sehr nah davor sitzen. Ja. Ich habe ja ein 13 Zoll MacBook und ich habe denselben Inhalt auf dem Bildschirm wie vorher auf meinem 15 Zoll.
Zum Beispiel. Aber wie gesagt, mit guten Augen oder einer guten Brille geht das besser. Ich habe da schon so meine Schwierigkeiten. Die zweite Möglichkeit ist der mittlerweile auf dem Mac überall vorhandene Fullscreen-Mode. Also du kannst einzelne Apps einfach in Fullscreen schalten. Dann fliegen oben so da fliegen also einige Elemente vom Fenster einfach raus in dem Moment. Das heißt, es ist kein Rand mehr drumherum, oben zum Anfassen und so.
Ja, die Menüzeile ist weg aus der Menüzeile Anwendung selber, die Toolbars verschwinden streckenweise.
Also nicht weg, sondern die kriegt man, wenn man die Maus dann oben an den Rand fährt, aber genau. Sie stört halt nicht. Dann kann man sich natürlich ich gehe jetzt mal hier zum Beispiel von Lightroom aus, kann man sich natürlich Lightroom, so mit Shift-Tab kann man sich den Bildschirm schon recht groß machen, weil dann rechts und links die Sidebars wegklappen oder man klappt sich nur die rein, die man braucht.
Ja, an viele Werkzeuge kommt man da mit Tastaturkommandos, also man muss sich auch die Seiten nicht immer einblenden.
Genau. Und also für mich, ich bin auf dem 11 Zoller unterwegs, wenn ich reise und das klappt völlig problemlos. Das, was ich natürlich dann tue, Das ist nicht mein Hauptrechner. Also ich arbeite da drauf, ich arbeite da relativ flott drauf und habe genug Übersicht bei den Sachen, die ich da mache. Auch weil man eben mehrere Desktops haben kann. Also man einfach mal irgendeine Sache auf einen zweiten oder dritten Desktop legt. Du kannst ja damit so einem Drei-Finger-Swipe irgendwie ganz schnell hin und her swipen zwischen den einzelnen Desktops. Mhm. Und was ich dann aber natürlich mache, ich bringe das Ding nach Hause und dann packe ich es mir hier auf meinen großen 27 Zoll iMac und da habe ich natürlich den Platz und kann mir das dann nochmal in Ruhe anschauen, gehe dann auch nochmal drüber, da sind auch die Farben besser und mache dann noch so letzte kleine Korrekturen und dann ist gut. Also arbeiten, jeden Tag arbeite ich natürlich hier am großen, also auf dem 11 Zoller jeden Tag zu arbeiten, ja, das ginge auch, aber das wäre dann schon so ein Ding. Also für mich ist das eher so eine Reisegeschichte.
Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Also du hast das, du bist ja sehr viel auf Reisen. Da ist natürlich je kleiner und leichter, desto besser. Deswegen der 11 Zoll. Und das 11 Zoll, weil es mehr Power hat als das und günstiger ist als das aktuelle 12 Zoll, weil das wäre wahrscheinlich nochmal leichter. Keine Ahnung. Und bei mir ist es das 13 Zoll geworden, weil ich hatte jetzt eine ganze Zeit lang das 15 Zoll. Davor hatte ich ein 12 Zoll Powerbook und habe das 15 Zoll genommen, weil ich einfach auch mal einen großen Bildschirm haben wollte. Und das ist auch beeindruckend. Also es macht schon Spaß, da Videos drauf zu gucken oder sich eine Slideshow richtig groß anzuschauen. Großer Monitor macht auch so beim Zeigen wirklich was her. Es ist aber schon so, dass das Ding auf dem Sofa, wenn ich auf dem Sofa rumlümmle und da ein bisschen rumsurfe, Video gucke oder mal das eine oder andere Bild bearbeite, dann ist es doch ein bisschen unhandlich so auf dem Schoß. Und es war auch relativ schwer und von der Grundfläche halt auch teilweise anstrengend in die Taschen reinzustecken für den Transport auf Workshops und ähnliches oder wenn ich auch in Urlaub mal fahre oder das Ding mit zum Pferd nehme und dann da vielleicht fort auf dem Hof irgendwo auf der Terrasse sitze und da irgendwelche Aufträge bearbeite. Habe ich auch schon gerne gemacht. Deswegen habe ich jetzt wieder ein 13 Zoll genommen. Das ist wieder deutlich leichter und kompakter. Das kann ich viel einfacher bewegen, mal eben mit einer Hand irgendwo hinwuppen. Kein Ding. Und wie Chris schon gesagt hat, am Mac kriegst du eigentlich die Pixels ganz gut ausgenutzt am Bildschirm. Und auch bei mir ist es nicht der Hauptrechner, sondern der Hauptrechner ist ein 27 Zoll. Und alles andere ist nur ja ausgelagerte Arbeit oder so. Casual Use, würde man heutzutage vielleicht sagen.
Ja, wobei, du, ich bin auch schon hier so USA-Touren, solche Geschichten, mal 4, 5, 6 Wochen nur mit dem Kleinen unterwegs gewesen. Und ja, spricht auch nichts dagegen. Das ging völlig problemlos. Also du musst tatsächlich die Sachen ausnutzen. Außerdem hat das einen Vorteil für mich persönlich. Ich habe ja hier auch, vor Jahren habe ich mir so einen 17 Zoller damals zugelegt. Und den habe ich die meiste Zeit einfach nicht mitgenommen, weil zu schwer, zu groß, zu unhandlich. Und zu dem Zeitpunkt war es auch tatsächlich so, dass nach 3 Stunden die Batterie leer war und dann war es eh irgendwie zum Kotzen, weil dann musstest du auch noch so ein dickes Netzteil mitschleppen. Ja. Und heute, da arbeite ich irgendwie 5, 6 Stunden an dem Ding mit intensiven Lightroom-Bearbeitungen und so. Und das flutscht einfach und ich habe quasi, es wiegt ja nichts mehr, also so ein kleines MacBook.
Ich habe schon komplette Shootings daran bearbeitet. Das geht an dem kleinen Display. Ja. Mehr Spaß macht's an dem großen, auf jeden Fall.
Ja, natürlich. Aber es hindert mich nicht. Also Ich schaff's trotzdem. Mein 1-Hour-1000-Pix-Workflow, der funktioniert da drauf genauso wie auf dem großen. Mhm. Also tatsächlich, ich link da noch mal hin. Das gibt's ja jetzt gratis, das E-Book.
Also Markus, nichts gegen 17 Zoll? Das ist geil, das macht mit Sicherheit sehr, sehr viel Spaß. Aber man muss eben abwägen, ob es das Hauptgerät ist oder ob es eben ein Reise- oder ja, Wohnzimmergerät ist, sag ich mal so.
Aber das wird ja eh alles besser, ne? Wir kriegen ja irgendwo bis Ende des Jahres diese was wird gerüchtet hier? Augmented Reality Glasses von Apple und dann brauchst du einen großen Bildschirm nicht mehr. Dann machst du dir den virtuell vor der Nase irgendwie. Nee. So in den virtuellen Raum. Ja. Glaubst du noch nicht? Ne? Nein. Das wird so geil.
Das Tim kann das nicht. Tut mir leid.
Weißt du übrigens, was Fotografen nie genug haben können?
Na?
Wobei, nee, stimmt ja nicht. Ich bin da anders, aber wenn's nach dir auch ginge.
Nein, eigentlich nicht.
Hast du vorhin, in der Vorbesprechung hast du gesagt, man kann nie genug haben.
Es geht um Taschen. Kai hat uns einen Link geschickt zum Thema Taschenfieber. Und das Problem ist, ich lese mal vor. Moin Boris, moin Chris. Die Firma Ona hat neue Taschen vorgestellt. Da die korrekte Anzahl an Fototaschen bekanntlich N plus 1 zu sein scheint, einen schlüssigen Beweis kann ich nicht bringen, aber ich arbeite noch an einer vollständigen Induktion, möchte ich hier noch einen Blick auf weitere Stücke des Teschner-Handwerks lenken. Ja, und das ist eben Ona. Besonders schick finde ich das Leuchtfeuer, in Klammern Beacon, gelungen, auch wenn ich da meine neuesten Errungenschaften nicht mal annähernd unterbringen kann. 3, 2, 1, Happy Onan. Scheiß aus Autokorrektur, sagt er. Also er ist schon anfixiert hier oder angefixt von Ona. Ein Taschenhersteller, der hat da hinter dem Link sind ein paar schöne Taschen, so für spiegellose und kompakte Kameras. Richtig schickes Design, muss man schon sagen. Mir gefällt
ja. Aber die sind doch viel zu klein, Entschuldigung.
Braune Leder gefällt mir da schon lieber. Du, es geht nicht immer nur um viel Raum. Manchmal geht es auch um den Style.
Mein lieber das heißt, du kriegst nichts rein, aber dafür sehen sie geil aus.
Du kriegst ja was rein. Die Kameras sind ja tatsächlich nicht mehr so groß. Also das ist ja schon so. Guck mal, okay. ich hab eine Hüfttasche.
Der Trend geht zum Pfannkuchen.
Ich habe die Streetomatic zum Beispiel gerne an der Hüfte hängen. Da muss gar nicht zwingend auch immer noch die Kamera mit reinpassen. Da sind dann vielleicht Ersatzobjektive, Portemonnaie und Taschentücher und was du so unterwegs eben brauchst drinne. Und die Kamera habe ich eh ständig in der Hand. Also zum Beispiel, so kann das da auch genutzt werden. Also man kann da ruhig mal ein bisschen um die Ecke denken. Dieses Beacon fand ich ganz lustig. Das sieht tatsächlich aus wie eine lange Röhre, so mit zwei Zugriffs.
Das gab es in den 70ern schon mal.
Kam mir bekannt vor.
Ja, das ist nichts Neues, okay. Das Konzept ist wohl schon älter.
Also haben sie das wahrscheinlich wieder ausgegraben. Ich wusste nicht, wo ich das schon mal gesehen hatte, aber wahrscheinlich noch nicht in diesem Maß. Ne? Das waren bestimmt, war die dann größer oder so. Also ganz interessant jedenfalls, kann man sich mal anschauen. Und wie gesagt, sollte ich nicht anfällig sein für diesen Taschenfetisch. Weil eigentlich habe ich mir immer sehr genau überlegt, wie ich fotografiere und was ich brauche. Deswegen hatte ich damals für ein ganz bestimmtes Setting, was ich hatte, den Rucksack und war absolut zufrieden damit. Dann hat sich das Setting aber ein bisschen geändert. Dann kam halt das Strobis dazu. Ich musste die Stative mit transportieren. Das passte nicht in den Rucksack. Dann kam der Trolley. Und ich war absolut zufrieden damit. Bevor ich den Rucksack hatte, hatte ich natürlich eine einfache Umhängetasche, Kamera, Objektiv, fertig. Dann habe ich halt den Trolley. Jetzt habe ich halt den Trolley, aber du willst ja nicht überall hin diesen Trolley mitnehmen. Also hatte ich eben noch eine kleine Fototasche, hier so eine Gürteltasche zum Beispiel oder so ein Holster, so ein Lederholster, wo ich links und rechts eine Kamera dran hängen kann. Das kann ich auch unter das Sakko hängen. Sehr, sehr praktisch. Das konnte man alles schön kombinieren. Dann war ich von Peak Design natürlich ganz angetan von der Messenger, das jetzt wirklich meine Everyday Messenger geworden ist. Die habe ich jeden Tag dabei. Die habe ich zur Firma mit als Firmentasche. Wenn ich zum Shooten gehe, packe ich da ein kleines Besteck zum Fotografieren rein. Saugeil. Und inzwischen habe ich dann auch noch eine Leder-Messenger.
Liest du den Zweck mit?
Leder mag.
Der Sebastian schreibt nämlich, er hätte auch eine Ona schon mal gehabt. Mhm. Obwohl sie leicht ist, habe ich Kreuzweh von der bekommen. Okay. Kreuzweh von einer Tasche, verstehe ich bis heute nicht, schreibt er.
Ja, das wäre schlecht. Ja.
Na gut. Dann,
keine Ahnung.
Die nee. Stilfrage.
Also es ist schon so, man kann Taschen schon sehr, sehr schön finden. Und ich glaube, ich bin inzwischen anfällig dafür, auch mal eine Tasche zu kaufen, wenn ich sie nicht brauche, einfach nur, weil ich sie hübsch finde.
Leute, geht mal in euren Abstellschrank und guckt mal, wie viele Fototaschen da drin rumliegen. Also ich bin und ja da auch nicht.
Schreibt in die Kommentare einfach eine Zahl. Wie viele Fototaschen habt ihr?
Ich bin da ja auch nicht immun. Ich habe ja auch so einen Trolley und dann habe ich zwei Rucksäcke und dann habe ich noch eine Umhängetasche und so. Also das, es ist halt, ich glaube, normal erstmal.
Wer übrigens ein bisschen anfällig für sowas ist, sollte vielleicht nicht auf die Seite Taschenfreak, ich glaube .com oder .de, müsst ihr mal gucken, Taschenfreak gehen. Mhm. Wenn ihr aber mal eine Tasche sucht und wollt mal gucken, wie die beladen aussieht oder wie man sie beladen könnte, dann ist das genau die richtige Seite.
Sehr schön.
Gut.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, wir werden diesmal unterstützt wieder von Jimdo, bau dir deine Webseite. Ja, und diesmal haben wir Post gekriegt, zum Beispiel vom Kilian, der schreibt hier, ich bin vom Konzept von Jimdo, ne, nach wie vor überzeugt, habe es bereits mehrfach empfohlen und es wird gut angenommen. Aktuelles Beispiel www.mannheimer-gitarren-akademie.de. Hat jetzt mit Fotos wenig zu tun, obwohl ein großer Teil der Bilder ist von mir. Dem Kunden habe ich die Basisseite aufgesetzt, oder die Basisseiten, ne, von der Navigation und so aufgesetzt und eine kurze Einweisung gegeben. Jetzt pflegt er die Seite komplett selbst, natürlich mit einem Pro-Paket. Eine Win-Win-Win-Situation sozusagen. Ich konnte den Bedarf schnell und einfach erfüllen. Der Kunde kann kostengünstig seine Seite betreiben. Und Happy Shooting hat was zum darüber berichten. Beste Grüße, Kilian.
Das konntest du dir früher auch nicht vorstellen. Also dieses, du musstest für 5.000 Euro irgendwie dir eine Website bauen lassen und dann musstest du noch jeden Monat was dafür bezahlen, dass die für dich gepflegt wird und so weiter.
Genau, schreib mal einen neuen Text rein und so.
Und das kannst du heute alles irgendwie allein machen.
Weil man darf nicht vergessen, der ein oder andere von euch ist vielleicht wirklich computeraffin und kennt sich damit aus und hat sich schnell irgendwie einen eigenen Blog oder sowas aufgesetzt. Aber es gibt sie, die Leute, die eine totale Begabung auf einem Computer komplett fernen Gebiet haben. Die
sind da gibt es viele davon.
In diesem Fall ist er vielleicht guter Gitarrist. Ja, er ist Gitarrenlehrer hier auf jeden Fall, da kannst du Gitarre spielen lernen. Es gibt gute Schneider, es gibt gute Restaurants, es gibt alles Mögliche, aber diese Leute können nicht zwingend gut Webseiten machen. Und wenn man denen helfen kann mit so einer Seite, genial.
Man hat sofort einen riesen Bonuspunkt, weil das ist ja für die meisten völlig unvorstellbar.
Was mir auf dieser Seite aufgefallen war, ich finde die erstmal schön, die hat so einen knalligen lila Ton im Hintergrund auf der Startseite, der wiederholt sich auf einzelnen Seiten nochmal, das ist auch die Kontrastfarbe, eigentlich ganz schön gemacht. Was mir hier aufgefallen war, deswegen hatte ich das vorhin, bevor wir aufgenommen hatten, kurz mal ausprobiert. Es gibt eine Seite Fotos und Videos. Kilian, da kannst du ihm vielleicht mal einen Tipp geben. Er hat hier unter Foto und Videos einfach einen Kasten und da sind Links zu YouTube-Videos drin. Das sieht erstens nicht schön aus, weil da dieser komplett lange YouTube-Link drin ist mit Watch gleich, Fragezeichen und so weiter. Das sieht
sehr technisch aus.
Das ist nicht sehr einladend. Und B, bei Jimdo kannst du die YouTube-Videos total einfach als Modul einklinken und dann kannst du die direkt auf der Webseite abspielen. Dazu gehst du halt in den Designer rein, sagst neues Element einfügen, Video, dann diesen Link da rein, speichern, fertig. Und dann kannst du das Video abspielen. Du kannst noch einstellen, wie groß das da sein soll. Das würde ich ihm vielleicht mal empfehlen.
Aber dann Boris, wird es rund. Boris, jetzt erzähl mir doch mal, was kostet denn sowas? Das muss doch teuer sein.
Was, der Gitarrenunterricht?
Nein, eine Website.
Nein, du kannst kostenlos damit anfangen. Chris, das kostet gar nichts.
Nein.
Doch.
Ist ja unglaublich.
Ja, wunderbar. Nee, ihr könnt kostenlos einfach mal anfangen und damit rumspielen. Das ist und bleibt kostenlos. Da ist ein kleiner Jimdo-Werbebanner ganz unten auf der Seite. Damit könnt ihr mal experimentieren und das entweder so weiter betreiben. Oder ihr sagt, das gefällt mir so gut und ich will jetzt hier noch ein paar von den Pro-Features haben. Dann baut ihr eure Webseite mit dem Pro-Paket und könnt 15 Euro sparen mit dem Code Belichtigung.
Wunderschön.
Ja, danke Jimdo für den schönen Support.
Der Dietmar hat ein Problem. Und zwar fragt er, hallo Apfelfreunde. Ja, ihr zwei Verbliebenen von den zig Millionen vorher. Was, wieso? Wir zwei? Also, nein. Ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind. Ich drehe noch mal durch mit den überteuerten Nostalgietechniken des Obstherstellers und des Kreatur-Cloud-Anbieters. Ich glaube, er redet da von Apfel und von Adobe.
Die beiden großen
irgendwann, A's. Irgendwann, vermutlich seit iOS 10, hat Lightroom Version 6.8, die gekaufte, nicht die geklaudete Variante, damit begonnen, mir beim Import von iPhone 6 Fotos diese nicht mehr nach dem Aufnahmedatum zu sortieren, sondern nach dem Änderungsdatum. Mhm. Der höchst lobenswerte Apfelproduzent befindet nämlich meine Bilder zu ändern, scheinbar jedes Mal, wenn sie mal am iPhone betrachtet habe. Oder es ist das Indizieren mit Gesichtserkennung und dergleichen, aber das würde die Reihenfolge nicht erklären. Der Ich bring dich um alles in der Welt in die Cloud-Vorreiter Da meint er dann,
er scheint nicht so richtig glücklich zu sein.
Zeigt zwar in meiner deutschen Variante des Importdialogs sortieren Doppelpunkt Aufnahmezeit an, jedoch hält sich diese offenbar an das im Windows-Jargon geändert und nicht an das Erstellt-Datum. Es ist echt mühsam, das dann nach Dateinamen zu sortieren und die letzten Fotos zu suchen. Habt ihr da eine Lösung dafür? Ja, ich weiß, ein Android kaufen. In der Vergangenheit hat das immer toll geklappt. Anstecken, runterscrollen, markieren, fertig. Was damals auch noch nicht 95%ig funktioniert hat, ist die Anzeige, ob ein Bild schon importiert war oder nicht. Und manuell hat man es Lightroom sowieso noch nicht beibringen können. Du, ich hab das schon, lass das und biete mir dieses Bild nie wieder zum Import an. Naja, danke euch beiden für die unterhaltsamen 500 Folgen oder 600. Klammer Bodensatz. Liebe 321 Grüße, Dietmar.
Also das Problem, so wie ich das verstehe, ist, dass er das iPhone an den Rechner anklemmt, dann in Lightroom auf den Import-Dialog geht, weil das iPhone meldet sich ja dann als Datenspeicher an. Man kommt ja direkt an die Bilder dran. Und importiert dann von dem iPhone direkt die Fotos. Und offenbar war das früher so, dass das eben nach Aufnahmezeit sortiert war. Das heißt, wenn man den im Import-Dialog sortiert hat, nach der Erstellzeit oder dem Änderungsdatum, dann konnte man ganz nach unten scrollen und hatte da die neuen Bilder. Und das scheint wohl nicht mehr so zu sein. Jetzt muss ich sagen, dass ich Bilder vom iPhone nicht nach Lightroom importiere. Das passiert nur in ganz wenigen Ausnahmesituationen und dann schiebe ich die vorher drahtlos oder wie auch immer, meistens drahtlos auf den Computer und dann schiebe ich die per Drag and Drop halt rein. Das heißt, ich wähle die Bilder auf dem iPhone aus, die ich haben will, übertrage die dann auf den Rechner und schiebe sie dann nach Lightroom.
Also das Ding ist, er will die ja beim Importieren schon vorsortieren.
Richtig, damit er eben sieht, was neu ist. Ne?
Genau, und hast du oben beim Importdialog drei Reiter, alle Fotos, neue Fotos und Zielordner. Und wenn du auf neue Fotos gehst, also wenn ich auf neue Fotos gehe, dann sortiert er mir tatsächlich die ich bereits importiert habe, raus. Und unten, ich teste es gerade hier mit einem 6S, direkt an meinem Lightroom. Ich mache das gerade live. Und wenn ich unten die Sortierungsreihenfolge umschalte, nämlich hier auf Capture Time, auf Englisch, also Aufnahmezeitraum, dann sieht das bei mir sehr wohl nach der Capture Time sortiert aus. Und die Fotos kommen aus der Camera Roll aus dem iPhone. Also ich habe hier keine seltsame, komische Geschichte. Bei mir scheint das zu tun. Ich würde das jetzt einfach mal an die Community weitergeben. Vielleicht kennt ja jemand das Problem oder vielleicht gibt es ja ein bekanntes Problem und auch eine bekannte Lösung dafür.
Vielleicht hängt das auch mit einer bestimmten App noch zusammen, die auf dem Gerät läuft, die ab und zu mal auf die Bilder.
Meinst du, das Datum der Bilder umschreibt oder so?
Könnte ja sein.
Ne? Aber das Capture Date ist ja eigentlich festgelegt als das Aufnahmedatum in den EXIF-Daten.
Ja,
also nicht das,
meinst du das,
nicht das Datum der Datei, sondern das Capture Date kommt aus den EXIF-Daten.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass Lightroom im Import-Dialog noch nicht auf die EXIF-Daten geht, aber
sicher, es muss doch auch die Previews ziehen, dann kann sich doch auch gleich die EXIF-Daten holen.
Stimmt schon, ja.
Naja, wir wissen es nicht, bei mir passiert das nicht. Aber das heißt ja nichts.
Ja, das wird man im Zweifel ja auch erst so im laufenden Betrieb, wenn du es häufiger mal machst, dann rausfinden. Ne?
Also, liebe Leute, die ihr gerade zuhört, helft dem Dietmar. Vielleicht wisst ihr ja, woran es liegen kann, dass beim Sortieren nach Capture Date die Sortierung beim Import in Lightroom nicht richtig ist.
Tja. Vielleicht habt ihr das auch und vielleicht habt ihr auch eine Lösung gefunden. Dann ab in die Kommentare, happyshooting.de. Folge 496.
So, wir haben eine Frage von Fisch42.
Heißt
der so?
Lies mal die Frage.
Hallo, also Fisch42. Hier steht kein weiterer Name dran. Hallo zusammen, vielen Dank für den echt guten Podcast zum Thema Fotografie. Dankeschön. Könntet ihr auch mal einen Podcast zu den Lightroom-Alternativen machen? Also quasi ein Update zur 452. Da habe ich auch schon mal über das Thema geredet. Vielen Dank. Ich bin gerne bereit, auch als Hobbyknipser Geld für eine vernünftige Fotonachbearbeitungssoftware auszugeben. Allerdings sehe ich es nicht an Adobe, einen regelmäßigen monatlichen Obolus zu bezahlen. Darktable ist leider aufgrund des fehlenden Windows-Installers für mich noch nicht nutzbar. Vielen Dank.
Tja.
Ja, machen wir mal so einen kurzen, wir ganz kurzen Blick. Wir machen mal einen
kleinen Exkurs, weil die Frage ist super. Das ist auch genau ein Thema, was mich ganz aus ganz persönlichen Gründen natürlich interessiert, weil ich habe schon ein bisschen Angst dafür, dass Adobe auch Lightroom in die Cloud packt und ich das nur noch mit einem Abo kriege. Da habe ich aus verschiedenen Gründen was dagegen. Also nicht zwingend nur wegen des Abos. Ich meine, ob ich jetzt monatlich einen gewissen Preis bezahle oder ob ich jedes Jahr mir ein Update kaufe. Von Lightroom habe ich das tatsächlich immer gemacht. Jedes Update habe ich gekauft, brauche ich für die Workshops, um aktuelle Kameras einlesen zu können und so weiter. Das ist noch relativ egal, aber diese Cloud-Pflicht, also diese Online-Registrierungspflicht, die hat eben noch ein paar andere Haken und Ösen. Wenn eben mal der Server von Adobe auch mal nicht mehr verfügbar ist, weil die irgendwann mal sagen, wir schalten den jetzt ab, dann geht dann plötzlich deine Software nicht mehr und du kommst vielleicht an deine Daten nicht mehr ran. Oder wenn du jetzt wirklich mal ein Netzwerkproblem zu Hause hast für eine längere Zeit oder aus irgendwelchen anderen Gründen
verbindest
du dich länger nicht.
Wobei das schon Monate sein müssen mittlerweile. Ja, die haben das sehr, sehr lange gemacht.
Du weißt, wie das ist. Laut Softwareentwicklung ist das so. Und dann ist da vielleicht doch ein kleiner Kniff, ein kleiner Haken, ein kleiner Bug drinne und schon sind die 2 Monate plötzlich nach 4 Wochen um und bist auf dem Schiff und dein Programm läuft nicht mehr. Es sind alles so Unwägheiten. Ich finde es unnötig kompliziert für eine Software, die ich rein lokal benutze, wenn ich nichts.
Dann warte doch, bis Affinity was bringt. Also ich bin da mittlerweile recht entspannt, was das angeht. Vor allem, weil das Fotopaket ja jetzt nicht wirklich arm macht.
Ich habe mir jedenfalls deswegen mal ein paar Alternativen rausgesucht, aber natürlich noch nicht alle testen können. Was ich mal ausführlich getestet habe, das findet der Fisch 52 auch bei mir im Blog auf foto.ensonic.de. Da einfach mal nach Capture One suchen. Das ist, glaube ich, ein 8-Teiler geworden. Sehr ausführlich, also wenn du dich für Capture One Pro interessierst, liest das durch. Das ist meine Seite der Dinge. Das ist, soweit ich das bisher gesehen habe an Programmen, die einzige Software, wo ich sagen würde, wenn man über Alternativen zu Lightroom spricht, sollte man sich diese angucken. Auch wenn sie halt nicht wirklich eine hundertprozentige Alternative ist, weil Capture One viele Module nicht hat, die Lightroom hat. Du kannst im Capture One zum Beispiel drucken, aber eben keine Drucklayouts so gestalten und abspeichern, wie du das eben in Lightroom kannst. Lightroom ist da schon ziemlich weit bei den Dingen. Was Capture One auszeichnet, ist die extrem gute Möglichkeit der Farbanpassung. Also wenn du Hauttöne angleichen willst, den Weißabgleich auf einen Hautton machen willst oder wenn du sagst, okay, du willst jetzt nur die Hauttöne irgendwie einen Tucken mehr ins Bräunliche oder ein bisschen mehr ins Rosa ziehen oder willst einen kleinen Farbstich rausnehmen an bestimmten Stellen, das geht damit unglaublich gut. Da sind sie wirklich ganz weit vorne, muss man wirklich mal so anerkennen. Sie haben sehr, sehr gute Kontrast- und Klarheitenregler. Du hast 3 verschiedene Klarheitenregler. Die haben also alle Möglichkeiten, die sie im Laufe ihrer Softwareentwicklung da mal eingebaut haben, drinne gelassen, sodass man sagen kann, willst du eher was Feines, willst du eher was Kräftiges? Kann man mal einfach mit rumspielen. Ich finde das schön, dass man da verschiedene Möglichkeiten hat. Du kannst die Programmoberfläche, ich sage jetzt nicht komplett, aber in sehr, sehr weiten Bereichen an deine Bedürfnisse anpassen. Palette nach links, Palette nach rechts, Werkzeuge nach oben oder unten, Diastreifen unten oder Bilderliste an der Seite. Welche Werkzeuge interessieren dich überhaupt? Es gibt ja zig Anpassungsmöglichkeiten. Vielleicht arbeitest du aber nie mit der Gradationskurve. Warum immer den Platz dafür verschwenden? Einfach weg damit. Du kannst dir eigene Tabs machen, auf jedem Tab andere Werkzeuge, sodass du das thematisch gliedern kannst. Das haben sie wirklich ganz gut hingekriegt. Was so ein bisschen für mich negativ ist, andere finden das positiv, wer vielleicht damals von Apple Aperture kommt, der kannte das, dass es keine echte Trennung zwischen diesen Arbeitsbereichen gibt, wie das bei Adobe gemacht wurde. Bei Adobe hat man ja diese verschiedenen Bereiche. Entweder ich bin in der Bibliothek, also kann die Verwaltung machen mit meinen Bildern, oder ich bin in der Entwicklung, also in der Bearbeitung des Bildes, oder ich bin im Druckmodul und so weiter. Das ist bei Capture One nicht so. Das heißt, es gibt nur diesen einen Modus und da siehst du halt deine Bilder. Du kannst das große Bild ein- und ausblenden und da, wo du deine Stichworte vergibst, da kannst du auch den Kontrast anpassen. Also das ist immer alles in einem. Manche mögen das, weil sie da nicht festgelegt sind auf eine bestimmte Arbeitsreihenfolge. Für mich war das in vielen Bereichen unlogisch von der Umsetzung, weil nämlich nicht mehr unbedingt klar war, welche Funktion bezieht sich jetzt nur auf das gerade markierte aber Bild?
Ist und das welches? Nur unlogisch, weil du es nicht gewöhnt bist?
Hör mir zu. Wenn du jetzt in, ich mache ein konkretes Beispiel, wenn du in Lightroom bist im Bibliotheksmodus und du hast in deiner Übersicht 5 Bilder markiert und dann änderst du ein Stichwort, dann änderst du das für alle 5 markierten Bilder. Und das ist relativ logisch. Wenn du in den Bearbeitungsmodus gehst, bezieht sich aber deine Bearbeitung immer nur auf das aktuelle Bild und ansonsten musst du synchronisieren. Mhm. Bei Capture One war das dann aber plötzlich so, dass wenn du ein Stichwort vergeben hast, das auf alle selektierten Bilder ging, wenn du aber irgendeine Bearbeitung gemacht hast, nur auf das aktive. Außer du hast vielleicht eine Flagge gesetzt, dann ging das wieder auf alle. Also es war immer so ein bisschen, was ist denn jetzt eigentlich was? Und wenn du dir dann noch deine Oberfläche selbst zusammengestellt hast, dann ist das nicht mehr so ganz klar, welche Funktion bezieht sich jetzt auf das gerade Sichtbare, auf das große Bild und welche auf die markierten Bilder. Weil du die markierten unter Umständen auch gerade gar nicht siehst, weil du nämlich den Filmstreifen dir ausblendest, um Platz zu sparen. Das ist ein bisschen tricky. Wenn man jetzt natürlich eine Arbeitsweise hat, die das unterstützt, dann kann es genau das sein, was man sucht. Deswegen sage ich, für mich war das schlecht, für andere ist das sehr positiv. Muss man wirklich ausprobieren. Was ich nicht so schön fand, ist, es ist sehr, sehr technisch, das Programm. Das merkt man zum Beispiel daran, dass die Bedienelemente wirklich sehr, sehr klein sind.
Also ist es denn wenigstens flotter als Lightroom?
Würde ich nicht sagen. Also bei meinem Test eher nicht.
Mhm, okay.
Sehr, sehr kleine Bedienelemente, also ein bisschen frickelig so vom Lesen her. Das hätte ich mir jetzt ein bisschen größer vorgestellt. Ich bin aber auch jetzt nicht mehr der Jüngste. Druckmodul sehe ich sehr weit hinter Lightroom. Das hat mir nicht so gut gefallen. Da muss man Adobe wirklich zusprechen, dass sie da wirklich was hingelegt haben mit ihren Layout-Möglichkeiten. Du kannst, wenn du Bilder importierst, nicht direkt beim Import-Stichwort hinterlegen. Wenn man das nie konnte, wird einem das nicht auffallen. Wenn man das aber kennengelernt hat von Lightroom, dass du schon beim Import sagen kannst, das war jetzt das Shooting mit Hund in Göttingen am See.
Dann will man das nicht mehr anders, ne?
Dann bist du halt schon fertig mit deinen Stichworten und kannst mit Arbeiten anfangen. Und schade, dass es da nicht geht.
Na gut.
Wie auch immer. Ich kann aber sagen, guckt es euch an, weil es sind sehr, sehr pfiffige Detaillösungen drin. Auch so für Netzwerkgeschichten gibt es da Lösungen, wenn man ein bisschen Geld auf den Tisch legt. Ich will das nicht schlechter reden, als es ist. Es war aber für mich ganz persönlich keine Alternative. So muss man die Beiträge da von mir mal lesen.
Gut, das wäre eine Alternative.
Das ist eine Alternative. Dann habe ich zugeschickt bekommen, ich möge mir doch mal von Hasselblad Fotofokus angucken. Das kann wohl auch andere RAWs außer Hasselblad bearbeiten. Ist also eine ähnliche Software wie Capture One auch. Habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, noch keine Zeit für gefunden, das mal runterzuladen und wirklich intensiv auszuprobieren. Bei Capture One, ich habe einen ganzen Monat damit verbracht und habe jeden Tag damit gearbeitet. Darktable wäre eine Möglichkeit. Habe ich mir jetzt auch nicht persönlich angesehen, habe ich aber schon auf Workshops gesehen, bei Workshops-Nutzern, die sehr, sehr zufrieden mit Darktable sind und da gut mit klarkommen.
Wobei Darktable eher so aus dem Open-Source-Bereich kommt, richtig?
Ich glaube ja.
Mhm. Ja, ja. Also das ist dann eher, ich sag mal so eher die Linux-Ecke, oder?
Ja, ja.
Wobei
auch eine relativ technische Oberfläche gibt's aber auch für die anderen Plattformen.
Es gibt wohl auch eine Mac-Version, ja. Ja,
Fish42 hat ja geschrieben, Darktable ist wegen des fehlenden Windows-Installers noch nicht für ihn nutzbar. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass da nichts für Windows gibt. Vielleicht muss man es von Hand einrichten oder so, das weiß ich nicht genau.
Ist auf alle Fälle.
Gerade, ja, Microsoft Windows. Unfortunately, the community of this commercial distro didn't natively build it yet. Ja, also kommt das entweder
oder. Es gibt einen Blogpost dafür. Ja, genau. Man kann sich's wohl selber machen. Da muss man aber in der Lage sein, auch ein Programm zu compilen. Das kann jetzt auch nicht jeder.
Ja. Also wird hier auch nochmal im Slack bestätigt. Windows ist inzwischen in Arbeit. Ansonsten primär Linux und sekundär Mac. Mhm. Kann man sich mal angucken. Was ich gesehen habe, auch sehr, sehr technisch von der Oberfläche. Mag ich jetzt Unrecht geben. Ich habe damit nicht gearbeitet. Ich habe nur drauf geguckt. Wirkte sehr, sehr filigran von der Schrift her. Sehr technisch von der Anmutung von den Werkzeugen her, ist aber wohl von den Routinen her ganz vorne dabei. Das heißt also, wenn es irgendwie neue Routinen für Farbanpassung, für Schärfung oder Entrauschung oder sowas gibt oder für Flecken entfernen und so Zeug, dann sind die wohl sehr weit vorne dabei und implementieren so einen Kram. Von daher sicherlich mal einen Blick wert. Dann gibt es natürlich jetzt relativ frisch von On One das Foto RAW. Ich kenne von On One das Foto irgendwas Version 9 oder sowas. Das hatte ich mal mir reingetan, um schnell Bilder aussortieren zu können, zu einem Zeitpunkt, wo Lightroom mit der Version 5 extrem träge beim Blättern war. Da habe ich das mit On One Foto gemacht. Das war sehr, sehr hilfreich und rasend schnell, also unfassbar schnell. Und da gibt es jetzt halt eine RAW-Version davon. Die habe ich mir jetzt auch noch nicht persönlich angeguckt. Ich kenne die nur von den Videos, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Wir kommen gleich im nächsten Beitrag noch mal ganz kurz zu Foto RAW. Aber wie gesagt, da noch keine erste Handerfahrung. Und dann wird immer wieder Affinity Photo als Alternative genannt. Und nein, Affinity Photo habe ich mir selbstverständlich angeguckt, denn damit arbeite ich hier.
Ist eher eine Photoshop-Alternative.
Ist aber eine Photoshop-Alternative, ganz genau. Keine Lightroom-Alternative, weil man kann halt immer nur jeweils ein Bild öffnen und keine Bilder verwalten. Es ist ein RAW-Entwickler drin. Das heißt, man kann RAW-Dateien öffnen. Ich meine, dass auf dem Mac das so ist, dass die RAWs unterstützt werden, die das OS X oder beziehungsweise Mac OS sowieso unterstützen. Ich weiß nicht, ob sie eigene RAW-Routinen da drin haben. Ich weiß, müssen sie eigentlich, weil wie soll es uns unter Windows funktionieren?
Ja, ja, das haben die selber. Da sind die auch wohl noch ein bisschen dran am Arbeiten, weil, weil die noch nicht ganz so, sagen wir qualitativ, was den RAW, was die RAW-Umwandlung angeht.
Ja, das wollte ich nämlich sagen.
Ganz also, da sind.
Man kann RAWs entwickeln, man hat da einige Regler, auch ganz ordentlich viele Regler. Man kann Verläufe reinmachen, also als Overlays. Die Verläufe, diese Overlays, das funktioniert nicht ganz auf Lightroom-Niveau von der Rechenqualität her. In den Overlays zum Beispiel gibt es keine Klarheit und verschiedene andere Dinge. Der Weißabgleich, der hat die gleichen Regler wie Lightroom, wie man von Lightroom kennt. Also von Blau nach Gelb und von Grün nach Magenta. Aber wenn man damit mal ein bisschen rumspielt und zieht, dann sind die Ergebnisse merkwürdig. Also ich weiß jetzt natürlich genau, wie Lightroom funktioniert, deswegen kann ich das immer nur damit vergleichen. Und wenn ich jetzt hier in Affinity Photo an einem Weißabgleichregler ziehe, dann passieren nicht die Dinge, die ich erwarten würde von so einem Weißabgleich. Das ist ein bisschen merkwürdig.
Wobei es interessant ist, weil ich habe in Affinity Photo tatsächlich noch nicht ein einziges Mal ein RAW-Bild geöffnet. Mhm. Das ist für mich eben ein Photoshop-Ersatz. Und die Verwaltung und das ganze Farbmanagement und so weiter passiert erstmal nur in Lightroom. Und wenn ich dann irgendwas in Affinity Photo bearbeiten möchte, mache ich es aus Lightroom auf.
Richtig.
Und kommt halt dann ein TIFF rüber
oder klappt das auch, genau.
PSD.
Es gibt eine Licht-Schatten-Trennung, also dass du Lichter und Schatten mit verschiedenen Tonungen versehen kannst. Also was weiß ich, mach die Schatten ein bisschen wärmer oder mach sie kühler und mach das Licht ein bisschen wärmer, so um dem Ganzen einen Look zu geben. Diese Funktion gibt es, das Ergebnis ist auch so, naja, das könnte auch noch ein bisschen hübscher sein vom Ergebnis. Insgesamt würde ich habe hier noch dazu geschrieben, Lightroom 1 war auch mal gröber. Also Lightroom 1 hat auch mal angefangen und da waren die Schieberegler auch noch nicht so umfangreich und die Ergebnisse waren auch noch nicht so fein graduiert, wie sie jetzt sind. Das hat sich ja weiterentwickelt. Von daher hoffe ich, dass das Serif auch macht bei den Affinity-Dingern. Wenn man halt mal ein RAW entwickelt mit Affinity, dann weiß man, warum die jetzt noch nicht einen Lightroom-Ersatz anbieten können. Also da müssen die erstmal noch ein bisschen was an ihrer RAW-Engine machen.
Naja, wir drücken mal die Daumen. Sie sind mit Sicherheit gerade aktiv daran am Entwickeln. Und dann kommt hoffentlich bald was.
Dann lass uns
doch. Aber dieses Jahr bin ich da noch. Ich glaube, das wird dieses Jahr.
Ja, dieses Jahr nicht
mehr. Nichts mehr.
Nein. Die müssen erstmal was anderes machen. Ich warte noch auf das.
Ist egal. Übrigens, Hinweis, Stopp. Ja? An dieser Stelle, Hausmeister Joachim weist darauf hin, dass wir im Slack, ich glaube, es sind 4 Kanäle zum Thema EBV, also elektronische Bildverarbeitung.
Sehr gut, ja.
Wer da sich mal mit anderen austauschen möchte, wir haben einen Kanal für Photoshop Lightroom, die beginnen alle mit dem Buchstaben EBV. Dann gibt's einen für Darktable und GIMP, also für die Open Source Fraktion. Dann gibt's einen für Capture One Pro und einen für Affinity Photo. Also wer da mehr diskutieren möchte, der soll das da am besten tun. Und wer auf den Happy Shooting Slack möchte, da gibt's auch einen Link dafür, den tun wir in die Shownotes.
Das finde ich echt gut. Ich habe auch schon gesehen, zumindest in dem Lightroom-Kanal bin ich ja auch mit drinne. Da hilft man sich halt tatsächlich, wenn man irgendwas klemmt. Das ist super. Ganz kurz noch ein Wort zu On One Photo Raw, weil das halt relativ neu ist. Da gab es immer so, also das normale On One Photo, das hat halt keine Datenbank zum Beispiel, deswegen scheidet das für mich immer ein bisschen raus, weil ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, wie man auf Dateisystemebene vernünftig und schnell mit virtuellen Kopien umgehen will, ein Bild in mehrere Sammlungen schieben will, ohne dann wieder mit INI-Dateien anfangen zu wollen. On One Photo Raw, dachte ich, hätte auch keine Datenbank, weil auch ganz groß geworben wird mit ganz bekannten Gesichtern, so, ja, und schneller Import, weil man muss ja nicht importieren, ne, weil man arbeitet ja direkt auf den Ordnern und kann sich eine Struktur auf seiner Festplatte anlegen, wie man das haben möchte, ohne Import. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was der Quatsch soll, weil On One Photo Raw hat eine Datenbank.
Denn der sonst wäre braucht auch einen Import.
Sonst geht nämlich keine Metadatensuche und keine Smart-Albums und sowas. Das ist schon da. Und dieser Werbeclaim, so schnell, weil kein Import notwendig, den finde ich ehrlich gesagt Quatsch, weil die Bilder müssen von der Kamera irgendwie auf den Rechner. Also kopiert werden müssen sie mal auf jeden Fall. Und sinnvollerweise auch in irgendeine Struktur und nicht alles in ein Verzeichnis.
Das ist doch pures Marketing.
Und also da gibt's eine Datenbank. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich meine daraus gelesen zu haben, dass du nicht automatisch alles verschlagworten und durchsuchen kannst, / musst, sondern dass du eben deinen Ordnern sagst, so diesen möchte ich jetzt bitte in mein Archiv mit aufnehmen und diesen möchte ich mit aufnehmen. Man muss damit vielleicht mal arbeiten und sich das genau angucken, wie das eigentlich tatsächlich funktioniert. Das wäre mein Ding. Wenn ich jetzt natürlich nach jedem, in Anführungszeichen, Import, also wenn ich jetzt sage, on one photo raw hier, bitte ist noch ein Verzeichnis, das möchte ich jetzt mal auch hier mit aufgenommen haben. Wenn ich das jedes Mal machen muss nach jedem Shooting, das wäre natürlich irgendwie auch nervig. Ha, keine Ahnung. Vielleicht hat einer von euch schon on one photo raw. Ich habe das nicht verstanden, warum kein Import notwendig sein soll. Weil es wird immer importiert. Das ist halt einfach so. Was mir auch noch unklar ist, ob on one photo raw mit Netzwerken umgehen kann. Also was passiert, wenn die Bilder auf einem NAS liegen? Was ist, wenn ich von verschiedenen Rechnern auf diese Bilder zugreifen will? Kann ich vielleicht die Datenbank auch ins Netzwerk legen, was mit Lightroom ja nicht möglich ist, jedenfalls nicht ohne größere Tricks? Das würde mich mal persönlich interessieren. Dazu muss ich es wahrscheinlich mal selber ausprobieren. Wenn einer von euch das aber schon mal geladen und ausprobiert hat, es gibt ja eine Demo-Version davon, würde ich mich über einen Bericht freuen. Vielleicht einfach einen kurzen Audiokommentar, 2-3 Minuten gerne an info@happyshooting.de. Oder kurz in Textform, interessiert mich halt auch persönlich mal. Oder ihr sagt, ja, ich habe richtig viel Erfahrung damit, vielleicht nehmen wir euch hier mal als großen Sendungsbestandteil mit live in die Show.
So. Sehr schön. Miriam hat eine Frage. Hallo Chris, hallo Boris, ich habe gerade Folge 432 vom November 2015 gehört. Ist das so ein Bodensatz?
Nö,
oder hört sie so lange zurück?
Sie okay, hört wahrscheinlich zurück,
ihr, ja. Ihr habt damals eine Frage der über Bildbenennung beantwortet. Dazu habe ich noch eine Frage. Ich verwende aktuell Lightroom 6.8 und habe dort die Möglichkeit, in der Bibliothek unter Metadaten einen Titel oder eine Bildunterschrift einzugeben. Was ist der Unterschied? Bei Eingabe von Bildunterschrift, glaube ich, kommt die Bildunterschrift beim Exportieren mit. Manche Fotos lade ich auf einen WordPress-Blog hoch. In der Galerie erscheint meine Bildunterschrift. Ganz schön praktisch. Soweit ich weiß, passiert es mit dem Titel aus den Metadaten nicht. Danke für euren Podcast. Den höre ich seit kurzem regelmäßig und freue mich über jede neue Sendung. Schöne Grüße, Miriam. Hallo, Miriam. Ja, Titel und Bildunterschrift, auf Englisch übrigens Title und Caption,
da wird's klarer.
Sind Teile der Metadaten. Es gibt mehrere Arten von Metadaten. Das eine ist die sogenannten EXIF-Daten. Also das sind die, die die Kamera vergibt. Da ist das Datum, wann das Bild gemacht wurde und wie viel Pixelauflösung es hat und wie welche Bild Dateinamen es hat und so weiter. Das sind alles Metadaten im EXIF-Bereich. Und dann gibt es noch einen zweiten Satz von Metadaten, das sind die sogenannten IPTC-Daten. Mhm. IPTC ist das International Press Telecommunications Council, habe ich nachgeguckt. Die ist ein Weltverband von Nachrichtenagenturen und Zeitungen, die sich so ein bisschen auf die technische Normierung des Nachrichtenaustausches gestürzt haben. Und das ist Teil dieser IPTC-Daten. Da gehören rein Titel, Bildunterschrift, Name des Fotografen, was für ein Job das ist, welche Location, also in welcher Stadt das gemacht wurde und für welchen Kunden und so weiter. Und ja, was, das sind erstmal nur Daten. Die sitzen da und jetzt ist die Frage, was fangen andere Dinge mit diesen Daten an? Also in dem Moment, wo du das Bild exportierst, kannst du ja in Lightroom einstellen, was da für Metadaten mitkommen sollen. Und in der Regel sind das eben die IPTC-Daten, die da mit drin sind. Und jetzt, ja, gibt es eben dann jemand anderen, zum Beispiel eine WordPress-Bibliothek, eine WordPress-Galerie, die da ja, das Bild dann einbindet und die kann jetzt wieder in diese Metadaten reinschauen und kann damit was anfangen. Und je nachdem, was die da verwendet aus diesen Metadaten, wird das dann entsprechend bei deinen Bildern landen. Das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie die Vorschrift, dass irgend so eine Galerie unbedingt den Titel verwenden muss und unbedingt die Bildunterschrift verwenden muss, sondern das machen die mal so, wie es ihnen gerade gefällt. Das heißt, im besten Falle probierst du das einfach mal aus, welches Feld da wichtig ist und welches nicht. Also für mich ist es zum Beispiel so, dass ich zum Beispiel beim Exportieren der Bilder, lasse ich die teilweise umbenennen. Wenn ich zum Beispiel meinen ganzen Satz Bilder auf irgendeine Plattform hochschieben möchte, lasse ich die oft so umbenennen, dass der Titel, den ich vergeben habe, dann zum Dateinamen wird. Yep. Weil dann viele den Dateinamen als Titel verwenden. Mhm. Also man kann sich da so ein bisschen drum arbeiten, um die Seltsamkeiten, die einzelnen Plattformen so haben. Aber probier das einfach mal mit einem Bild aus und schreib mal in jedes Feld irgendwas rein und dann guck mal, was wo ankommt. Und wenn du auf der gleichen Plattform bleibst, wird das wahrscheinlich auch so bleiben. Das wäre so mein Tipp an der Stelle.
Ich benutze den Titel ganz gerne, um beim Export den Dateinamen damit zu belegen. Dann habe ich mir ein Schema gebaut, dass vorneweg der Titel kommt in den Dateinamen, dann ein Bindestrich und dann zum Beispiel der originale Bildname oder die originale Bildnummer, sodass ich dann in meinem exportierten Verzeichnis, wenn ich hier meine Blogbeiträge mache und so weiter, wenn ich nach Name sortiere, alles zu einem Thema zusammen habe anhand des Titels. Mhm. Sehr praktisch.
Also Metadaten ist immer eine Frage, wie sie dann genutzt werden.
Genau.
Apropos Nutzen.
Wir drücken mal kurz hier drauf.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ha, wir werden nämlich wieder unterstützt von Enjoy Your Camera. Juhu. Und da habe ich vor einiger Zeit hier schon mal über meinen Gimbal geredet. Das ist ein beweglicher Kopf für Stillhalten von Videoaufnahmen. Und dann habe ich mir sofort eine E-Mail an Ingo geschickt und gesagt, das muss in den Shop. Und da meinte er, ja, wir arbeiten ja schon dran und jetzt sind sie endlich da. Und zwar wie spricht man die jetzt aus? Die Zhiyun Gimbals. Da habe ich einen, der ist für Smartphones gemacht. Das ist der Smooth C. Der nimmt tatsächlich handelsübliche Smartphones bis, weiß jetzt gar nicht, Größenordnung. Was steht denn hier? Also das ist ein elektronisches Schwebestativ. Kannst also bewegen und dann bleibt das vorne ganz ruhig. Macht eine ruhige Kameraführung, flüssige Filmaufnahmen, so Fahrten und so weiter. Geht damit super. Und funktioniert gut und gibt es eben jetzt hier
55 bis 81,5 Millimeter
kann das
Telefon breit sein.
Also die üblichen Größen. Mhm, das kann das Ding verarbeiten. Kommt natürlich mit einem Ladegerät und wiederaufladbaren Batterien, also Lithium-Ionen-Akkus. Und dieser Smooth C liegt bei 100-200 €. Also 199,99.
Das ist echt der Knaller.
Das ist der Preis, ist der Wahnsinn. Und das Ding ist richtig gut. Du hast ja hier schon mal damit gespielt.
Absolut, ja.
Also wirklich klasse Ding. Aber was mich jetzt hier umhaut, ist, dass der Ingo quasi das komplette Sortiment hier mit aufgenommen hat. Das geht nämlich jetzt los mit dem Z1 Crane. Das ist ein Gimbal, auch so ein Handheld-Gimbal für digitale Spiegelreflexkameras. Bis 1,8 Kilo insgesamt. Mit einer Smartphone-App, mit der man das dann noch irgendwie steuern kann. Das ist ein bisschen teurer, das kostet 650. Da gibt es den Tech Rider, das ist ein Dreiachsen, also auch wieder so ein Gimbal, den man auf einen Helm kleben kann zum Beispiel oder ans Motorrad. Und eine GoPro reinpasst. Dann gibt es eins für DSLMs, also für spiegellose Kameras bis 0,75 Kilo. Auch das funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Und dann gibt es noch den normalen Handheld-Gimbal für die GoPro, der so genau die gleiche Stabilisierung macht. Der günstigste ist tatsächlich der für Smartphone, der Smooth C.
Da gibt es zwei von den Smooth C.
Da gibt es den Smooth 2
und der Smooth 2.
Der 2 hat dann diese Absteuerung. Der hat dann diese Smartphone-App noch dazu. Das hat der Smooth C nicht. Der hat so ein Joystick, mit dem man so ein paar Sachen steuern kann. Du kannst den da so flüssig nach oben unten kippen oder du kannst den Modus umstellen. Der hat ja so diverse Modi, in denen der arbeiten kann. Und ich bin immer noch hin und weg von dem Ding.
Also, für den Preis. Wahnsinn.
Für den Preis. Es kommt bei dem Smooth C, bei dem günstigen kommt mit eben zwei Akkus, mit einem Ladegerät, noch ein Kabel. Man kann den auch über so ein USB-Kabel nicht laden, aber updaten. Also gibt es auch Firmware-Updates, die dann da auch eingespielt werden können. Da ist eine Klemmhalterung dran, wo man dann eben entsprechend das Smartphone reintun kann. Und das läuft, ich habe es jetzt hier mal getestet, also mehrere Stunden mit so einem Satz Akkus problemlos. Und Kalibrierung und so weiter, also das, was manche andere Gimbals so ein bisschen kompliziert macht, dass man die irgendwo gerade kalibrieren muss, musste ich mit meinem noch nie machen. Also das ist wohl ziemlich robust, das Ganze. Ja, und wenn ihr das kaufen wollt oder was anderes aus dem Shop, dann bekommt ihr nochmal 5% auf jede Bestellung mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2017. Und wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung.
Jawohl.
Sion Gimbals. Gimpel ist ein Schimpfwort, aber nicht Gimbel. Du Gimpel.
Kontrastumfang kann auch ein Schimpfwort sein. Zumindest kann es einen sehr ärgern. Da hat uns der Gerhard was geschickt.
Hallo Boris, hallo Chris. Hier ist Gerhard aus Seoul. Vielen Dank für den tollen Podcast. Er bringt mir viel Freude und viele neue Ideen. Ich freue mich schon sehr, euch nach all den Jahren des Hörens in Wien zu treffen. Ich habe eine Frage oder Bitte. Ich brauche eure Hilfe oder Guidance. Bei Firmenveranstaltungen haben wir normalerweise professionelle Fotografen. Bei der letzten Weihnachtsfeier wurden ein paar Kollegen und ich gefragt, Fotos selbst zu machen. Es sollten persönlichere Fotos werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob nur Kosten gespart werden sollten. Sei es drum. Nun mein Problem. Die Feier war in einem Buffet-Restaurant. Der Buffetbereich war sehr hell. Der Bereich mit den Tischen recht dunkel. Die Ansprache wurde im dunklen Bereich vor dem Beamer gemacht. Die Tombola wurde auch im dunklen Bereich vor dem gut ausgeleuchteten Buffetbereich gemacht. Kurz gesagt war der Kontrastumfang zu groß. Ich konnte auch keine Blitze aufstellen. Ich bin dann auf die Seite gegangen und habe dadurch versucht, den Kontrastumfang zu reduzieren. Aber die Redner nur im Profil zu haben, ist nicht so gut. Ich habe dann aufgegeben, meine Kollegen auch, und habe den Blitz aufgeschnallt, auf TTL gesetzt, die Kamera so eingestellt, dass das Umgebungslicht circa eine halbe Blende unterbelichtet ist, und bin dann von Tisch zu Tisch gezogen und habe die Leute beim Essen fotografiert. Es sind einige gute Bilder rausgekommen, aber die Konstanz hat gefehlt. Es gab sehr viel Müll. Von der Nachbearbeitung war es auch recht aufwendig. Ich musste jedes Bild einzeln anfassen und konnte nichts im Balk machen. Nun meine Frage, wie wärt ihr mit der Situation umgegangen? Habt ihr Tipps oder Tricks, wie man trotz dieser widrigen Umstände noch passable Fotos rausbekommt? Leider kann ich von dem Shooting keine Bilder teilen. Ihr findet aber von anderen Shootings Bilder auf meinem Blog. Die Adresse ist in der E-Mail. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und beste Grüße aus Seoul. 321, Happy Shooting. Übrigens ist mein Blog bei Jimdo. Ich kann es nur weiterempfehlen.
Das ist super. Der kam jetzt überraschend hinterher.
Tja. Ja, also es gibt schon Gründe, warum Profis Geld kosten. Ist tatsächlich keine einfache Situation. Ich habe mir diese Bilder, die er verlinkt hat, hier mal angeschaut. Da wäre es auch nicht möglich gewesen, einen Blitz irgendwie über die Decke zu bouncen, weil die Decke ist schwarz. Da kommt nichts zurück.
Ja, oder zumindest dunkle Holzvertäfelung.
Genau, also da kommt nichts wirklich zurück. Tipps und Tricks. Also zum Ersten würde ich viel näher rangehen. In dem Moment, wo du viel näher ran bist, ist der Kontrastumfang nicht mehr so groß. Ich würde nicht so weitwinklig arbeiten. Damit hast du natürlich das Problem, dass du mit längeren Brennweiten wieder mehr verwackelst. Das heißt, du brauchst eigentlich eine Kamera, die auch mit höheren ISOs gut funktioniert und vielleicht ein Objektiv, was das kann. Ich behaupte jetzt mal, das sind wahrscheinlich hier so Kit-Objektive, mit denen du hier arbeitest. Und da hast du dann zwar teilweise die Umgebung durch ein Bildstabi gerade, aber die Leute, die sich bewegen, bewegen sich halt und deshalb hast du relativ viele Verwischer drin. Aber ansonsten, wenn du keine Möglichkeit hast, zusätzliches Licht mitzubringen, dann hast du in solchen Situationen echt ein Problem. Mhm. Was würdest du tun?
Also ich hatte so eine Situation 2-3 Mal und ich muss sagen, wie er das hier gelöst hat, ist erstmal gar nicht schlecht. Also Hut ab dafür. Also wenn ich mir die Ergebnisse angucke hier auf der verlinkten Seite, das ist jetzt durchaus nicht schlecht. Also da sind Fotos dabei, die kannst du, wenn die Ergebnisse in irgendwelche kleinen hausinternen Broschüren oder sowas kommen, damit reinbauen. Das ist Presse, Reportage, alles ist gut. Was ich machen würde, ist tatsächlich ja so ein bisschen Scheiß auf den Kontrastumfang zu sagen. Das heißt, ich muss mir dann schon überlegen, was ich haben will. Mir ist völlig klar, dass ich nicht das Bild von dem Beamer, also das, was gerade projiziert wird, und gleichzeitig die Person, die dann im Dunkeln steht, beide sauber belichtet habe. Das geht nicht.
Das kann auch ein Profi übrigens nicht.
Das kann auch ein Profi nicht. Das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Das kannst du halt, wenn man selber als Fotograf mitplanen darf, bei einer Veranstaltung durfte ich das, kannst du halt dafür sorgen, dass dann ausnahmsweise mal der Vortrag nicht im Schummerlicht stattfindet, sondern in einem beleuchteten Saal stattfindet. Der Beamer ist dann immer noch hell genug, dass alle was sehen können. Aber die Kontrastumfänge sind deutlich besser. Und wenn man dann sagen wir mal, eine leichte Überbelichtung auf das Beamer-Bild gibt und in der Nachbearbeitung den Sprecher ein bisschen aufhält und den Beamer wieder ein bisschen abdunkelt, sieht das richtig gut aus. Das kann man hinkriegen. Hast du aber normalerweise nicht die Möglichkeit, wenn du so eine Reportage machst, da Einfluss drauf zu nehmen und dann musst du eben jetzt sagen, was ist mir wichtig? Man kann sehr schöne Ergebnisse kriegen mit Silhouetten vor dem Beamer, dass man eben sagt, okay, mir kommt es auf den Inhalt an, der da jetzt auf dem Beamer dargestellt wird, auf der Leinwand. Und dann suche ich mir einen Standpunkt, dass ich den Sprecher als Silhouette davor habe oder die Zuschauer, Zuhörer in Silhouette habe, so die Köpfe, so dieses klassische Bild in manchen Kinofilmen, so unten siehst du die Leute sitzen, so die Hinterköpfe als Silhouette und darüber das große Bild, sowas zum Beispiel zu machen. Oder eben zu sagen, ja, scheiß halt drauf, jetzt muss ich eben in Anführungszeichen Überbelichtung gehen, sodass alles, was Licht ist im Saal, wirklich überstrahlt. Aber mir kommt es jetzt auf den Sprecher an oder auf den Scheck, der überreicht wird oder die Blumen, die übergeben werden. Das ist jetzt das Wichtige in diesem Bild. Und tatsächlich, wenn ich mir hier durch die Bilder mal durchscrolle, ich persönlich hätte mit deutlich weiter geöffneter Blende gearbeitet, um den Hintergrund noch viel mehr in die Unschärfe zu tauchen. Und statt am Tisch gleich alle Leute scharf zu haben, mich wirklich auf einzelne Personen oder auf Paare zu konzentrieren. Oder hier gibt's ein Beispiel mit so einer Familie mit 2 Kindern. Das kriegst du auch noch mit einer geöffneteren Blende besser hin. Und dann eben halt viel Licht in die Kamera lassen, den ISO hochdrehen. Ich habe da keine Angst vor Rauschen. Also 6400 ISO, dann ist es eben so. Ja. Und dann bin ich durch. Den Blitz, das wäre wirklich meine allerletzte Option. Den würde ich dann tatsächlich in die Hand nehmen, per Funkauslösung und noch eine orangene Folie davor, damit ich nicht ein kaltes Blitzlicht habe in dieser ganzen warmen, in diesem warmen Ambient Light, im Umgebungslicht, und würde den dann eben so freihand schräg von oben reinhalten, wo ich ihn halt gerade hin brauche. Dann allerdings auch alles im manuellen Modus, das heißt, ich würde dann nicht mit TTL agieren, sondern ich würde mir das einmal einstellen. So ungefähr bei der Distanz kriege ich mit dem Blitzlicht jetzt ein schönes Porträtlicht hin. Und dann scheiß auf den Hintergrund, Hauptsache das Porträt ist richtig. Der Rest passt in der Regel dann, das ist das Witzige daran. Ja, ja. Aber wie gesagt, also du brauchst dein Licht jetzt nicht unter den Scheffel stellen, wie man so schön sagt. Das sind akkurate Reportagebilder, ich finde das in Ordnung. Tja. Wahrscheinlich war dein Ausschuss einfach nur zu hoch. Also das ärgert einen natürlich dann, wenn man jedes Bild einzeln bearbeiten muss.
Den Ausschuss hat der Profi aber genauso und natürlich. Der muss auch jedes Bild anfassen.
Selbstverständlich.
Klar.
Also Verwackler, gerade wenn du ein bisschen in die längeren Belichtungszeiten gehen musst. Du schaffst es bei so einem Licht in der Regel auch mit einer offenen Blende und hohem ISO nicht, dass du mit einer 250stel Sekunde arbeitest und schon wieder mit einer 60stel rangehst, dann kannst du Verwackler haben, wenn die Leute sich bewegen. Bei einer 30stel sowieso. Ja, da ist Ausschuss da, natürlich.
Ja. So, Endspurt. Wir haben noch ein paar Fragen. Ich muss gerade mal schauen, ob hier noch was Neues während der Sendung dazugekommen ist. Ja, Loro hat noch eine Frage reingestellt. Okay, also fangen wir mal an. Mit dem Kai, unser Analog-Spezialist, hat eine Frage. Gibt es ein Spezialwerkzeug, mit dem man die Objektive einer Großformatkamera auf die Frontstandarte schraubt? Falls ja, wo bekommt man sowas her? Bei mir ist hinten so eine Mutter mit 4 Einkerbungen dran, die schwierig bis kaum festzuziehen ist, was dazu führt, dass das Objektiv bei jedem Spann immer wieder verrutscht, oder klebt man das mit Schraubensicherungslack oder ähnlichem fest? Also Großformatkamera muss man sich so vorstellen, du hast eine Objektivplatte, das ist eine circa 2 mm dicke Platte, die in der Mitte ein Loch hat, und jetzt wird das Objektiv quasi von beiden Seiten, das wird quasi in die Hälfte gemacht und dann von beiden Seiten so zusammengeschraubt, und das wird befestigt mit, ja, also das so, hat so ein großes Gewinde, der dem Durchmesser des Objektivs an der Stelle entspricht, und dann hast du eben auch so eine große, ja, so eine Überwurfmutter, die aber dann auch tatsächlich ein richtiger Ring ist, also die ist relativ groß. Und ja, die haben dann so Kerben, und da gibt es tatsächlich Spezialwerkzeuge dafür. Und ich glaube, ich habe meins damals gekauft bei Monochrom, monochrom.de. Da muss ich jetzt aber mal schauen, ob es das noch gibt. Ansonsten müsste ich nochmal nachschauen. Also ich habe so ein Teil und das verwende ich auch. Im Prinzip reichen da auch so, naja, ich weiß es nicht, wie die heißen. Es gibt so Zangen, die vorne zwei, ja, die vorne zwei so Nüppel haben, so kleine, naja, also stell dir einfach mal eine Scheibe vor mit zwei Löchern, und du kannst sie nur zuschrauben, wenn du in diese zwei Löcher ein entsprechendes Werkzeug reintust. Mhm. Also kein Schraubenzieher, sondern eher so ein Teil, wo man mit so einer Spezialzange rangeht. Mit solchen Dingen kann man auch solche Ringe festmachen. Jetzt kommen sicher, ich hoffe, dass die Spezialisten das jetzt mal in die Kommentare schreiben, zu 496, wie dieses Werkzeug heißt.
Ich glaube, Doppelnüppenzange ist schon
der Doppelnüppenzange, ne? Mhm. Die Doppelnüppenzange. Ja, die Regina hat eine Frage. Weißt du da
ja,
was?
Ja, das war auf Facebook, das gebe ich ja auch mal weiter an die Community. Sie sagt, sie hätte gerne einen Freeware-Tipp, mit der sie versuchen kann, Bilddateien von einer leider formatierten SD zu retten. Also die SD-Karte wurde formatiert. Jetzt hätte ich normalerweise gesagt, nimm mal Fotorec, aber sie sagt Recuva, und Fotorec konnten es leider nicht.
Fotorec ist doch diese, ist das nicht so eine Command-Line-Geschichte?
Das ist eine Command-Line-Geschichte, ja. Die ist Freeware, die läuft unter Windows und unter Mac auf der Kommandozeile. Da gibt man eben ein, welches Laufwerk man retten will. Also die Karte einfach über einen SD-Kartenleser einlesen, sich das Laufwerk ausgeben lassen. Das ist alles in der Anleitung genau beschrieben, was man da tun muss. Und dann kann man eben, ich glaube, man muss noch angeben, was für Dateitypen man retten will. Also ob es Bilddateien oder Audiodateien oder sowas sind. Und dann geht er da durch. Und normalerweise ist es so, wenn die Karte formatiert wird, wird ja gar nicht alles überschrieben auf dieser Karte, sondern es wird nur der Header der Karte überschrieben. Also steht halt drin, ich bin wieder leer. Und solange noch nichts wieder neu draufgeschrieben ist, kommt man eigentlich an den ganzen Kram wieder dran. Deswegen wundert mich das, dass das nicht geklappt hat. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn da kein Bedienungsfehler vorlag bei Fotorec, dann würde ich mal mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dann schafft das auch keine andere Software. Dann ist die entweder sicher formatiert worden, sodass sie wirklich komplett überschrieben wurde. Dann sind die Daten halt einfach genullt. Dann
kommst oder du hast sie nach dem Formatieren halt wieder beschrieben.
Oder wieder benutzt, ganz genau. Ja, also Fotorec wäre da mein Tipp gewesen. Sollte jetzt aber noch jemand eine Idee haben und sagen, ja, Fotorec versagt schon mal, dann nimm mal lieber die Software XY, dann schreib das mal in die Shownotes als Kommentar zur Folge 496 auf happyshooting.de an die Regina. Und dann hast du noch einen.
Ja, der Laurent hat noch eine Frage. Gibt es einen Tipp, wie man Arca Swiss Stativplatten an Canon-Kameras rutschfest macht? Speziell, wenn ich die Standard Arca Swiss Platte an meiner Kamera bombenfest drehe und die Kamera auf dem Stativ auf Hochkant kippe, dreht die Kamera bedingt durch die Drehung des Gewindes. Mhm. Eine 5DSR mit einem 2470 zum Beispiel. Also ich kenne jetzt die Standard Arca Swiss Platte nicht, aber das Ding ist natürlich, dass diese Platten oft zwischen, also dass zwischen Platte und Kamera oft noch irgendwie eine Gummierung ist oder sowas. Und wenn man die nicht wirklich satt komprimiert, dann kann die schon mal irgendwie auch sich wegdrehen. Und wenn du eine Kamera hochkant machst, dann hast du halt in dem Moment tatsächlich nur so Rotationsseitenkräfte auf dem Ding. Und da ist dann Anknallen wirklich wichtig. Also für mich ist tatsächlich an der Stelle das Anknallen, ich bin da ziemlich eiskalt und gehe da mit einer Zange ran und ziehe das so weit an, bis ich Angst bekomme, dass mir das Gewinde rausreißt.
Nach fest kommt lose, weißt du ja, ne?
Ja, aber ne, das, also ich, klar, ich übertreibe das jetzt nicht, aber für mich reicht das in der Regel. Die Alternative wäre natürlich dann tatsächlich mal so ein System zu nehmen, wo das nicht passieren kann. Da rede ich jetzt von Really Right Stuff und solchen Sachen. Aber dann hast du diese für die Kamera angepassten riesenfetten Dinger, die du nur mit einem dicken Imbusschlüssel festmachen kannst und die nicht mal schnell nicht abmachen kannst.
Dick und fest.
Was? Also das sind diese Käfige, die du dann quasi an die Kamera schraubst.
Nein.
Was?
Ich habe Really Right Stuff.
An aber ich meine jetzt diesen L-Käfig, meine ich jetzt.
L-Käfig, der ist kein L-Käfig. Also sondern? Ich muss hier mal im Wort sprechen. Der Chris, das geht ja so gar nicht. Also das Erste, was er gesagt hat, ist richtig. Also richtig fest anknallen ist eine Option. Das Problem ist, ich kenne das halt auch. Das hat mich auch geärgert. Du hast halt schon ganz schöne Hebelwirkung auf diese Kameraplatte. Und egal, wie doll man sie festschraubt mit einem Schraubenzieher oder einer Zange, wenn du vorne einmal an einem 400er Tele gegenstupst, dann ist es dann doch wieder gelöst. Deswegen habe ich mir die von Really Right Stuff geholt. Und zwar für die 5D.
Das und die passt an Arca?
Ja, absolut. Ist kompatibel. Mhm. Die schraubst du halt unten drunter und die ist so konstruiert, die ist nicht viel größer, es gibt die, glaube ich, in unterschiedlichen Breiten, aber die ist ansonsten nicht viel größer als eine Standard AK Swiss Platte, aber sie geht um das Gehäuse hinten zum Display ein bisschen um das Gehäuse rum, das heißt, sie schmiegt sich an die Gehäuserundung heran. Und wenn man die jetzt festknallt, selbst wenn die nicht bis auf richtig super fest ist, also wenn sie leicht lose ist, selbst dann dreht sich die Kamera nicht, weil die Platte nicht an der Kamera, weil die halt komplett an der Gehäusekante ja festklemmt ist sozusagen. Mhm. Das geht super. Diese Gehäusekäfige, Chris, die du angesprochen hast, die gibt's auch.
Also ich rede jetzt von diesen L-Brackets.
Die gibt's mit da. L-Winkeln. Du kannst dann auch die L-Seite kannst du auch abschrauben, wenn du sie nicht brauchst, dann hast du die ganze Bodenplatte. Aber sowas habe ich nicht, sondern es ist eine normale AK Swiss Platte, die leicht um die Kurve geht. Das geht ganz hervorragend. Und für die Olympus, für die EM1, habe ich mir auch ein Teil geholt. Das geht auch komplett über die ganze Bodenplatte. Das ist so, weiß ich nicht, ein halber Zentimeter dick oder ein Zentimeter, ja, eher ein halber. Da hast du eine schöne breite Aufnahme. Kannst die Kamera also noch ein bisschen links, rechts verschieben. Ganz praktisch und stört nicht. Ist super. Also ich kann das nur wärmstens empfehlen. Really Right Stuff hat auch solche kleinen, fast quadratische, von der Grundfläche quadratische AK-Swiss-Platten, die aber auch einen kleinen Winkel an einer Seite haben, sodass man die eben auch an andere Dinge schrauben kann. Ich habe zum Beispiel so eine unter die 350D geschraubt und die eben, wie gesagt, da ist so ein kleiner Schlitz dran. Also du kannst die Platte, unten an der Bodenplatte von der Kamera, kannst du diese Really Right Stuff-Platte vor und zurück verschieben, sodass du sie eben an das Ende der Kamera gut anpassen kannst. Dann verdreht die sich da auch nicht mehr. Ich habe so eine Platte unter das Tele, unter das 100 bis 400 drunter geschraubt. Das funktioniert ganz hervorragend. Kann ich nur empfehlen. Ist halt scheiße teuer, aber mir war es das einfach wert, um dieses Problem ein für alle Mal gelöst zu haben. Bäm.
Kann man das dann noch mit dem A-Strap kombinieren?
Klar kannst du.
Kann man das dann?
Kannst du alles kombinieren.
Gut. Dann lass uns jetzt noch das Geräuschrätsel auflösen, was uns der Carsten geschickt hat.
Dieses hier. Ja, möchtest du mal vorlesen?
Ja, ich dachte nämlich vorhin, als ich es gehört habe, das Geräusch kommt mir irgendwie bekannt vor. Hallo, da ihr wohl gerade etwas kurz an Geräuschrätseln seid, habe ich mich dann doch mal noch mal getraut, mich an einer Aufnahme zu versuchen. Ich weiß nicht, ob ihr die Kamera schon hattet, aber hier ist eine Minolta XD7 mit Winder. Ja, der Winder. Ich hatte nämlich damals tatsächlich, ich hatte ja die X700 und da gab es auch einen Winder dafür, den hatte ich zwar nicht, aber ich habe den in einem Fotoladen ausprobiert. Ich erinnere mich an dieses Geräusch, das ist genau das gleiche Geräusch. Dieses unglaubliche Quack. Der schreit einen ja förmlich an. Aber, ne, hat funktioniert.
Ja, super Teil.
Ach ja.
Ich habe gerade mal in den Slack noch einen Link geschmissen für die Really Right Stuff Platte für die Olympus, die ich habe.
Okay.
Und da ist auf einem Foto auch die kleine, kompakte Universalplatte zu sehen, die ich jetzt schon unter verschiedenen Kameras hatte. Hat man mal ein Bild davon. Ich habe jetzt leider auf die Schnelle kein Foto von meiner 5D hier.
Ja. Na gut. Dann war's das. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir wieder da. Wir bedanken uns bei allen, die vor und hinter den Kulissen mitgeholfen haben und backen für heute zusammen. Bis dann.
3, 2, 1. Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.